freue mich, dass ich heute mal wieder bei Ihnen sein darf in der Zionshalle. Friert jemand? Dann machen wir es uns jetzt mit der Bibel warm. Ich hoffe, dass niemand vom Wetter abgehalten worden ist, heute hier zu sein. Aber wenn, dann ist ja noch die Chance, durch den Livestream mit dabei zu sein. Und ich denke mal, es ist schon eine geniale Sache, dass die Technik heute so weit ist. Aber wir freuen uns trotzdem, gerade auch hier immer im Mitternachtsruf, wenn Sie nicht nur per Livestream hier sind, sondern wenn Sie live hier sind. Das ist immer das Allerschönste. Ja, Sie hatten eine Hausaufgabe auf für den heutigen Gottesdienst, 2. Mose. Hans-Jörg, ich bin dir dankbar, dass du das jetzt nicht gelesen hast, von Kapitel 1 bis Kapitel 19, sonst hätte ich nur noch raufkommen müssen fürs Amen sagen. Dann wäre die Zeit vorbei gewesen. Denkt bitte einmal ganz intensiv nach, was ist der beste Film, das beste Buch, was ihr in der letzten Zeit geschaut oder gelesen habt. Ihr habt diesen Film, ihr habt dieses Buch gelesen und ihr wart richtig gepackt davon. Ob jetzt Buch oder Film, du machst die letzte Seite zu oder der Abspann läuft und dann denkst du dir so nach diesen 90 Minuten, jetzt müsste es weitergehen. 2. Teil. So ein Nachschlag jetzt so. So hören, wie es eigentlich läuft, noch da hinten dran so. Man hat ja gerne einen Nachschlag, nicht nur beim Mittagessen. Wenn wir anfangen, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, dann entsteht ein ähnlicher Effekt. Das erste Buch Mose endet mit dem Tod einer schillernden Persönlichkeit, da ist der Josef. Und wir als Leser stehen dann auf einmal ganz neugierig da, fragen uns, wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's weiter? Was ist jetzt mit diesem versprochenen Land? Wie geht's weiter mit diesem versprochenen Land, aber auch mit diesem Volk Israel? Und wie geht's weiter mit dem, was Gott diesem Volk zugesichert hat? Ich finde, jedes Buch der Bibel, das lässt uns irgendwo mit einer gesunden Portion Neugier zurück. Selbst nach 66 Büchern, da habe ich immer noch Fragen. Wie geht's weiter? Aber ich werde wahrscheinlich die Antwort erst im Himmel bekommen, wie es weitergeht. Das ganze 2. Buch Mose ist voll mit Berichten, die 1000-mal authentischer sind als jeder Hollywood-Streifen. Uns begegnet ein Volk in der Sklaverei, ein groß angelegter Kindermord und dann noch ein adoptierter Prinz. Wir haben es mit einem bockigen Pharao zu tun, listigen Hebammen und dann auch noch, und natürlich, der Hauptperson, nämlich mit Gott selber. Außerdem lesen wir von diesen herausfordernden 10 Geboten und einem großen Zelt, in dem man Gott nahen kann, die Stiftshütte. Und neben den Menschen treffen wir auch auf eine Fülle von Tieren. Da sind Tiere ohne Ende, Frösche, Schlangen, Mücken, Stechfliegen, riesige Herden von Schafen, alles finden wir im 2. Buch Mose. Also ständig ist irgendjemand unterwegs in diesem 2. Buch Mose. Und man muss schon aktiv mitlesen und geografisch sich schon fast eine Karte daneben legen, damit man weiß, wo man überhaupt ist. Also das ist sehr herausfordernd. Wir lernen das Passafest kennen, was der Herr extra eingeführt hat für sein Volk. Von dem Auszug der Kinder Israel hören wir und dann diesen ganz besonderen, wichtigen Bund, den er schließt mit seinem Volk. Ihr seht, im zweiten Buch Mose gibt's viel zu entdecken, genauso wie im ersten Buch Mose. Und grundsätzlich dreht sich in diesem ganzen Buch eigentlich alles um die Erlösung, die Gott geschaffen hat. Es ist eine Vorausschattung, dieses Buch, auf Jesus Christus. Aber bei diesem Mal, als ich dieses Buch gelesen habe, wieder neu, da stach mir etwas hervor beim Lesen, und zwar die Menschen sind mir aufgefallen in diesem Buch. Sie waren nicht lustlos, sie waren nicht träge, sondern sie waren voller Leidenschaft, voller Power. Und da hat es manchmal richtig gekracht, wenn du das liest im zweiten Buch Mose, da hat es manchmal richtig bumm. Aber gleichzeitig war auch eine positive Bewegung da, wo man sieht, was der Herr aus Menschen machen kann, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und darum schauen wir uns heute Morgen diese Fortsetzung vom ersten Buch Mose an unter dem folgenden Motto: Gib alles auf der Reise. Gib alles auf der Reise. Jeder von uns ist wahrscheinlich auf einem anderen Wissensstand vom zweiten Buch Mose, was das so alles bedeutet. Aber das ist nicht so schlimm. Auf dem Infoblatt, was ich euch gegeben habe, was jeder bekommen hat, richtig? Habt ihr, ne? Das war so wie die Eintrittskarte heute Morgen. Da ist so einiges drauf und ich möchte da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Hier das Buch Exodus, ja, Auszug, Ve'el Shemot, Hebräisch, das sind die Namen, also der Anfang vom zweiten Buch Mose. Der Autor ist auch klar. Der Aufbau des Buches, was ihr hier seht, ganz herrlich, Berufung, Erlösung, Gemeinschaft, was interessant ist, von Kapitel 1 bis Kapitel 12, das sind 430 Jahre. Und dann von Kapitel 13 bis Kapitel 40, das ist circa ein Jahr. Ja, wie das manchmal so in der Aufteilung ist, ne? Dann so einige Hinweise auf Jesus Christus und dann hinten, wenn er rumdreht, das ganze Buch im Sinnbild der Erlösung, Ägypten, Wüste, Kanaan. Und bitte, liebe Geschwister, denkt immer daran, es gibt so Ausleger, die sagen, ja, Kanaan ist der Himmel, wir ziehen nach Kanaan ein. Da ziehe ich nicht ein. Kanaan ist nicht der Himmel. Weil wenn Kanaan der Himmel wäre, dann guck mal im zweiten Buch Mose nach. Dann müsstest du im Himmel noch kämpfen. Und da habe ich keine Lust mehr, im Himmel zu kämpfen. Also im Himmel ist vorbei mit Kämpfen. Deswegen, also Kanaan ist nicht der Himmel, sondern das Leben des Gläubigen in Jesus Christus, dass wir volles Genüge haben. Ja, und dann kommen noch so ein paar Sachen, die Erscheinungen der Namen Gottes, Erscheinungen Gottes, die wir haben, wo Gott tatsächlich aufleuchtet im zweiten Buch Mose. Und jetzt darf ich euch bitten, guckt mal, was ihr mit dem Zettel macht. Beiseite legen, heißt das. Das war jetzt nur zur Info und heute Nachmittag zum Nachstudieren, damit wir auf dem gleichen Wissensstand sind, ja, okay? Weil wenn ihr jetzt lest während der Botschaft, wenn das hier vorne ein bisschen langweilig für dich erscheint, dann habe ich euch nicht mehr in der Aufmerksamkeit. Also tut das jetzt beiseite, ist okay. Wir haben jetzt über zweite Buch Mose Einführung besprochen, so schnell geht das. Die Eckdaten des Buches habt ihr jetzt, Name, Autor, Aufbau, die sind wichtig, aber da soll es uns heute Morgen nicht drum gehen. Mir ist bei der Vorbereitung einiges wichtig geworden, dass wir unsere Lebenskrisen, die wir haben, nicht übersehen dürfen. In diesen ersten 19 Kapiteln, liebe Geschwister, finden wir eine Menge an extrem hilfreichen Tipps und Anweisungen. Es ist tatsächlich verwunderlich, wie alltagstauglich diese alten Tipps sind. Man denkt so, ja, ist ja alt und nein, das ist hochaktuell. Denn wir Menschen haben uns in den Grundbedürfnissen und Handlungsweisen so gut wie gar nicht geändert. Anderen reicht es ja, so habe ich so den Eindruck auf unserer Lebensreise, wenn wir unterwegs sind mit Jesus Christus, da wollen einige so sagen, jawohl, ich will jetzt mein ganzes Leben für den Herrn mich einsetzen. Und andere sagen dann, ach, mir reicht das eigentlich, gerettet zu sein. Bloß nicht mehr machen, sonst artet das ja in Arbeit aus. Also, aber anderen reicht das eben nicht, dieser christliche Minimalismus. Christen auf ständiger geistlicher Sparflamme, das kann ich, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, und aber sind noch welche. Aber der Alltag, der zeigt uns doch als Christen, trotz gutem Willen, am Anfang beim Christsein scheitert es doch irgendwann. Und damit meine ich nicht, dass wir das Heil verlieren. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch heute Morgen. Mit Scheitern. Aber Christen werden müde. Oder es fehlt ihnen einfach an Motivation. Und die ersten drei Überlebenstipps für Christen auf der Lebensreise habe ich aus dem zweiten Buch Mose genommen hier, und die sind ganz schön heftig. Der erste Punkt heute Morgen: hab Feuer ohne auszubrennen. Hab Feuer ohne auszubrennen. Bitte schlag mal Kapitel 3 auf. Kapitel 3. Und im zweiten Buch Mose begegnet uns Mose, der bei seinem Schwiegervater, dem Priester Jethro, die Schafe hütet. Und er ist jetzt dort bei diesem Schwiegervater Jethro, und er ist Ende 70, Anfang 80. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer ist heute Morgen so in ähnlicher Altersstärke? Ende 70, Anfang 80. Über 80. Okay. Ihr seid angesprochen, die anderen aber auch. Damals, Mose, als angenommener Prinz, war aus dem Hause des Pharaos nach Midian geflüchtet, weil er ja diesen Ägypter erschlagen hatte. Und ausgerechnet flüchtet er wohin? Nach Midian. Übersetzt heißt Midian Zank oder Hadern. Toll, wenn man da hinfährt. Wo fährst du hin? Nach Zank. Ausgerechnet da geht er hin. Sein Leben sah auf einmal völlig anders aus. Vom Prinzen zum Hirten. Aber Probleme hatte er immer noch. Die Probleme waren nicht weg, weil er jetzt vom Prinz die Verantwortung weg, nein, und jetzt nur noch der einfache Hirte. Er hatte genauso Probleme. Probleme holen uns immer wieder ein, wenn sie nicht geklärt sind oder abgegeben worden sind, hier, an Jesus Christus. So, 2. Mose 3, ihr habt lang genug Zeit gehabt zum Aufschlagen. 2. Mose 3, 1 bis 4. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: hier bin ich. Was hat dieser Abschnitt uns als Christen heute zu sagen? Eine ganze Menge. Eine ganz dramatische Entwicklung, liebe Geschwister, in unserer Zeit ist ja das Ausbrennen. Burnout auf Neudeutsch. Burnout. Und wenn ich sage Neudeutsch, dann meine ich das auch so. Wir denken immer, Burnout kommt aus Amerika. Stimmt nicht. Nur weil es Englisch heißt, kommt es noch lange nicht aus Amerika oder England. Burnout ist ein deutsches Syndrom. Ist in Deutschland entwickelt worden. Burnout ist keine Krankheit, es ist ein Syndrom. Man geht im Moment in Deutschland davon aus, dass circa 13 Millionen Arbeitnehmer diesem Syndrom verfallen sind. Burnout. 13 Millionen. Auch unter uns Glaubensgeschwistern hören wir immer wieder verstärkt von Erschöpfung, von Überforderung. Alle Kräfte sind scheinbar aufgebraucht. Missionare kehren vom Missionsfeld zurück, weil sie nicht mehr können. Nicht wenige Prediger suchen nach 4 bis 5 Jahren im Vollzeitdienst auf einmal dann einen normalen Beruf. Wenn ich sowas schon höre, dann Diener Gottes ist kein Beruf, ne? Das ist auch kein, aber das ist ein anderes Thema. Mitarbeiter in Gemeinden sagen, ich kann nicht mehr, ich bin ausgebrannt, Überlastung, einfach am Ende. Liebe Geschwister, können Christen einen Burnout haben? Ja, aber hundertprozentig. Ist es Gott, der uns überfordert und überlastet? Nein. Und da müssen wir eine klare, saubere Trennung machen. Bitte zieht nicht einfach den Rückschluss, dass alle, die sich als ausgebrannt bezeichnen, eine gestörte Beziehung zu Jesus haben. Das stimmt nicht. Mir ist bewusst, dass ich hier ein ganz sensibles und heißes Eisen anpacke, mit diesem Thema Burnout. Ich will da auch gar nicht lange weiter drauf eingehen. Aber genau das ist es doch, was viele Christen, was uns teilweise bewegt. Wie kann ich mit Elan, mit Engagement und guter und voller Leidenschaft Jesus dienen und dabei nicht ausgezehrt werden, nicht aufgebraucht werden, nicht einfach verbrennen? Interessante Antworten finde ich in 2. Mose 3. Wenn Gott sich uns zeigt und uns beauftragt, dann steht man in Flammen, aber man verbrennt nicht. Bitte, guck noch mal rein, Vers 2, 2. Mose 3, Vers 2. Wie heißt es da? Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Gerade am Anfang dieser neuen Woche, in der wir stehen, an dem Anfang des neuen Monats, den wir demnächst haben werden, da ist es immer gut, so ein Check-up mal zu machen, so eine Bestandsaufnahme. Wie ist es denn in meinem Leben bis jetzt gewesen? Haben sich in unserem Alltag scheinbare Aufgaben und Probleme eingeschlichen, die alle Kräfte uns irgendwie rauben und die gar nicht eigentlich unser Auftrag sind? Wie oft kümmern wir uns um Angelegenheiten und um Dinge, die uns gar nichts angehen? Kennst du das? Ich kenne das. Da mischt man sich in Sachen ein, obwohl man da gar nicht irgendwo, dann hört man so mit einem Ohr hin und dann, oh ja, das ist interessant. Und schon stehst du dabei und zack, und dann machst du deine Aussagen und du bist auf einmal mittendrin, obwohl du da gar nicht reingehörst. Wir mischen uns ein, wo wir oft gar nichts zu suchen haben. Wir sollten uns lieber ganz bewusst Zeit nehmen für die Zeit im Zwiegespräch mit unserem Herrn und ihn fragen, Herr, welche Aufgaben und somit auch welche Probleme sind eigentlich bei mir in meinem Leben hausgemacht? Gibt es Dinge, die mich aufzehren, weil sie nicht deinem Willen entsprechen, Herr? Das sogenannte Ausbrennen, das setzt ja eine längere, ich möchte mal sagen, ja, andauernde Entwicklung voraus. Das ist ja nicht auf einmal so ausgebrannt, sondern das geht ja über eine gewisse Distanz. Und dann auf einmal am Ende sagst du, jetzt bin ich ausgebrannt. Auf dem Weg der zunehmenden Erschöpfung sendet uns der Körper, unsere Seele und auch all unser Empfinden irgendwie Signale aus, die wir aber aus den unterschiedlichsten Gründen auf einmal überhören. Und alle roten Ampeln überfahren wir. Eines muss doch trotzdem klar sein, liebe Geschwister, wenn wir in Gottes Auftrag sind, dann bekommen wir schneller als uns lieb ist, Feuer unterm Hintern. Weil wenn du nämlich über die Wahrheit dieses Wortes draußen sprichst, da bekommst du Gegenwind, da bekommst du Feuer. Und zwar nicht göttliches Feuer. Wer für das Evangelium einsteht, erlebt hitzige Gespräche, die schon mal sogar Brandblasen verursachen können. So heftig. Die Wahrheit, liebe Geschwister, lässt niemanden kalt. Und auch draußen die Welt nicht. Besonders den nicht, den Widersacher, den Teufel. Der macht dir besonders die Hölle heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und darum warnt uns der Petrus sehr eindrücklich. Bitte guck mal rein, 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. Da heißt es, 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich möchte es jetzt mal umdeuten, ich möchte es mal so sagen, der geht umher und sucht, wen er verbrennen, wen er ausbrennen kann. Der Widersacher will uns ausbrennen, verschlingen. Aber das Feuer Gottes möchte das eben nicht. Es entzündet uns, dieses Feuer. Ja, du wirst angesteckt. Aber bitte, nicht nur so aus Behaglichkeit, so, och, Feuer Gottes, schön, Füße hoch, schönes Kaminfeuer, oh ja, das knackt so schön. Und das ist nicht Feuer Gottes. Wir müssen uns da immer wieder das Beispiel an Jesus Christus nehmen, liebe Geschwister. Er hat in 3 Jahren so effektiv gearbeitet wie andere in 30 Jahren. Ja, Bruder Vogel, das war ja der Herr. Ja und? Entschuldigung mal, das ist doch kein Argument zu sagen, das war jetzt der Herr. Ja, aber sind wir denn genau? Ja, was hat er denn gesagt? Folge mir was? Nach. In meinen Fußstapfen sollt ihr mir nachfolgen. Also wir sollen es genauso tun. Bitte schlag mal auf, Jesaja 43. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Du sollst nicht aufgezehrt werden, aber du sollst angefacht werden für ihn, für seinen Dienst. Folge mir nach, und zwar effektiv, nicht nur so. Naja, wollen wir mal Christ sein. Weiter zeigt mir dieser Abschnitt, wenn es um Ausbrennen geht, in 2. Mose 3, gesunde Neugier auf Gottes Handlungsweise hält die Flamme am Brennen. Gesunde Neugier auf Gottes Handlungsweise hält die Flamme am Brennen. Wir kommen zurück zu unserem Ausgangstext, 2. Mose 3, Vers 3. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Moses Grundeinstellung, die überlesen wir hier sehr schnell. Er hatte eine gesunde Neugier. Er war wissbegierig, er nahm seine Umwelt wahr. Und das ist wichtig als Christen, dass wir unsere Umwelt wahrnehmen. Liebe Geschwister, ich habe nichts dagegen, wenn ihr die Bibel lest. Absolut nicht, da bin ich für. Aber wenn du nur noch die Bibel liest und alles andere nicht mehr wahrnimmst um dich herum, dann ist was falsch. Dann ist was falsch. Wir haben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auch über die alltäglichen Dinge. Weil das interessiert die Leute doch draußen. Wenn du kommst und sagst, ich habe hier das Wort Gottes, da sagen die erstmal, hä? Aber wenn du zu ihnen kommst und redest erstmal über normale Dinge, um sie abzuholen, dann werden sie doch erstmal wach. Sprich doch mit ihnen erstmal darüber, dass Deutschland vielleicht zum Beispiel die zweite Nation ist die im Medaillenspiegel der Olympischen Spiele. Das musste jetzt kommen, Entschuldigung. Ihr habt auch einen guten Platz in der Schweiz. Aber sprecht doch mal über normale Dinge im Leben. Und erreicht die Leute da erstmal mit, wie schwierig das ist, überhaupt so eine Medaille zu gewinnen. Und dann zu sagen, hallo, ich habe auch schon eine Medaille, ich habe sogar schon eine Krone. Da oben, also nicht im Mund, sondern da oben. Die wartet auf mich. Und schon bist du im Gespräch. Wie, Medaillenspiegel, du auch eine Medaille? Ja. Und schon bist du drin. Es dreht sich nicht alles um uns selbst, sondern auch nicht um Mose, sondern er guckte herum. Wenn wir erschöpft sind, liebe Geschwister, dann sollten wir so schnell wie möglich neugierig zu unserem brennenden Dornbusch gehen, den uns der Herr gegeben hat. Hier, Gottes Wort. Wir sollten dorthin gehen, wo die Flamme der Wahrheit lodert. Dort, wo unser Feuer noch entfacht wird. Dort, wo uns dieses große Licht gezeigt wird. Wir sollten zu Gott, wir sollten zu Jesus gehen und zu seinem Wort. Wir sollten zu unserer Bibel gehen und eifrig dranbleiben. Liebe Geschwister, ich möchte es mal so ausdrücken, wie es ein Buchtitel sagt. Wir brauchen mehr Brennspiration für ein durch und durch inspiriertes Leben mit ihm. Wir brauchen mehr Brennspiration für ein inspiriertes Leben mit ihm. Schlag mal auf Römer. Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir für die Sache des Herrn Eifer haben, brennen für ihn. Römer 12, Vers 11. Im Eifer lasst nach. Oder steht da noch was anderes bei euch? Im Eifer lasst nicht nach, liebe Geschwister. Und dann steht da, seid brennend im Geist. Und dann machen einige einen Punkt. Und das stimmt nicht. Hier geht der Vers weiter. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Darauf kommt's an. Er und sein Wort, das ist unser Dornbusch, an dem wir niemals verbrennen, sondern alles bekommen, was wir brauchen, liebe Geschwister. Ermutigung, Wegweisung, Geduld, Freundlichkeit, Weisheit, Verständnis, Bekennermut, all das aus seinem Wort. Und ein weiteres, was wir in Kapitel 3 sehen, ist, unsere Antwort in Gottes Gegenwart soll immer sein, hier bin ich, Herr. Kapitel 3, Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Hier bin ich. Mose versteckt gar nichts vor Gott, aber auch überhaupt nichts. Er gibt mit diesem Satz, hier bin ich, alles preis. Das Gute, aber auch das Schlechte. Hier bin ich, Herr. Das ist etwas, was wir sagen müssen in unserem Alltag. Hier bin ich, Herr, mein Ich. So sagte es Mose damals. Das ist seine komplette Geschichte, seine Lebensgeschichte, seine Adoptionsgeschichte. Ein Leben als Prinz, seine innere Zerrissenheit, sein Aggressionsproblem, was er hatte, der Mose. Der Mord, die Flucht und dann das fehlende Ziel im Leben. Weil ich glaube nicht, dass das sein Endziel war für Mose, dass er da die Schäfchen hütet. Mose war bereit, sich ganz hinzugeben. Egal, was das bedeutet. Er fing nicht an, bei Gott nachzufragen oder ihm Vorschläge zu machen. Ach Gott, vielleicht könntest du mal das etwas angenehmer machen, mein Leben und dies und das und jenes. Nein. Er hatte auch nicht irgendwo einen Plan, den er ihm vorgelegt hat. Er sagte nur einfach aus vollem Herzen, hier bin ich. So wie du das auch sagen solltest, hier bin ich, Herr. Auch wenn es um eine 3-jährige Bibelschulausbildung geht. Hier bin ich, Herr. Sag ja. Was hindert's dich denn? Ach, jetzt muss er das wieder sagen. Er kommt ja von der Bibelschule. Ich sag, weil es zu wenig Missionare gibt. Zu wenig Leute, die auf die Kanzeln gehen. Und das liegt mir am Herzen, liebe Geschwister. Und ob dir das passt oder ob dir das nicht passt, ich werde es dir sagen. Weil wir es brauchen in unserer heutigen Zeit, junge Leute, die im Wort Gottes gegründet sind und die rausgehen und sagen, hier bin ich, Herr. So wie jeder andere es auch sagen sollte, du als Älterer genauso, hier bin ich, Herr. Weil es geht nicht nur um 3 Jahre Bibelschule, es geht darum, dass wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, wenn der Herr dich ruft. Der Dornbusch verzehrte Mose nicht, sondern er prägte ihm etwas Unauslöschliches ein. Und deswegen gilt das Motto für uns als Christen, burn in anstatt burn out. Richtig brennen anstatt auszubrennen. Burn in. Das sollte die Devise für uns sein. Gottes Wort und seine Art soll sich in unser Wesen, in unser Herz, in unser Denken, in unsere Seelen hineinprägen. Nicht um uns zu verletzen, absolut nicht, sondern um uns klarzumachen, wem wir angehören und was unser Auftrag ist. Und mit wem Mose es hier zu tun hatte, in diesem Dornbusch, das wird sehr schnell klar. Denn der Gott Israels verlangte von ihm was? Und das ist mein 2. Punkt heute Morgen. Gib dich von Kopf bis Fuß hin. Gib dich von Kopf bis Fuß hin. 2. Mose 3, Abvers 5, bitte. 2. Mose 3, Abvers 5. Da sprach er, tritt näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter. Und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes, in ein weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter, Jebusiter. Und nun sieh, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnisse gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh du nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Diese Verse sind für uns genauso eine Herausforderung, wie sie für Mose damals eine Herausforderung war. Der Herr redet nicht um den heißen Brei herum. Mosche, könntest du vielleicht eventuell gewissermaßen quasi? Nein, er sagt es gleich drauf zu. Er sagt Mose ganz klar, ich bin heilig. Und darum ändert sich gar nichts, auch in dieser neuen Woche. Er ist immer noch der ganz Heilige, der die Autorität haben sollte in deinem und meinem Leben. Und darum, gib mir bitte nicht nur Herz und Kopf, sondern auch hier die Füße. Die sind auch gefragt. Gott verlangt alles. Er verlangt alles. Zieh deine Schuhe aus. Darum geht's. Zieh deine Arbeitsschuhe aus, die du hast. Kennst du die Machertypen? Wir machen das schon, wir schaffen das schon. Gott sagt nicht, wir schaffen das schon, er schafft es. Zieh deine Schuhe aus. Und dann gibt es diese Typen, die laufen von allem davon. Kennst du die? Die Turnschuhtypen. Die laufen von allem davon. Oh, wenn Arbeit angesagt ist, schnell weg. Gott sagt, zieh die Schuhe aus. Tu sie weg. Und dann gibt's diese Typen noch. Die Finkre-Typen. Die Hausschuh-Typen. Ganz ruhig, bloß keine Hektik machen im Dienst für den Herrn. Wir haben noch Zeit. Der Herr ist noch lange nicht. Die haben schon vor 30 Jahren Maranatha gesagt, der ist immer noch nicht wiedergekommen. Jetzt mach mal langsam. Und vor allen Dingen, wenn jemand dich auffordert, mitzuhelfen, dann sagst du, ah, weißt du, ich möchte den anderen ja auch eine Chance geben, sich einsetzen zu können. Ihr lacht. Wie viele sind denn heute Morgen davon unter uns? Zieh deine Schuhe aus, weil du vor Gott stehst. Und dann gibt's aber auch noch die. Das sind die Hochhackigen, die so auf die anderen runterschauen. Ah, wir sind ja was Besseres. Wir haben ja die Erkenntnis. Liebe Geschwister, zieh die Schuhe aus. Ich wusste, dass ihr lacht. Ich weiß nicht, was mit mir sonst nachher passiert, wenn ich die geschmissen hätte. Ich habe mir die nur geborgt. Kommen wir zurück. Zieh deine Schuhe aus. Das heißt, mit anderen Worten, gib mir alles. Deine Zeit, deine Ideen, deine Kraft, dein Portemonnaie. Alles. Und das nicht im orientalischen Kontext zu verstehen, wie uns heute so einige Theologen weismachen wollen. Wir müssen das im orientalischen Kontext nur verstehen. Das gilt heute nicht mehr für uns. Es gilt für dich. Deswegen habe ich mich gefreut, Hans-Jörg, als du vorhin gesagt hast, da unten kann man auch Schuhe bekommen. Anscheinend wird das hier praktiziert. Zieh deine Schuhe aus, dein altes Leben abgeben, neu sich ganz zur Verfügung stellen. Bitte schlag auf Matthäus 28. Matthäus 28. Zieh deine Schuhe aus. Matthäus 28. Vers 19 und Vers 20. Da heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Amen. Das ist noch nicht mein Ende, sondern das steht hier im Text. Das ist keine Option, meine Geschwister. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Das ist nicht eine Option. Ich könnte ja. Nein, du sollst. Gott versorgte Mose damals mit allen nötigen Fakten, die er brauchte. Er sagte ihm, Mosche, ich bin heilig. Ich bin der Gott deines Vaters. Du sollst Ehrfurcht vor mir haben. Ich sehe, wie es den Menschen und meinem Volk insbesondere geht. Ungerechtigkeit wird von mir nicht ignoriert, so hat das Gott ihm gesagt. Ich höre das Schreien meiner Kinder. Ich bin der Auftraggeber. Ich bereite dir die Situation sogar schon vor. Ich weiß ja schon um den Ausgang der Sache. Ich will mit dir sein und ich gebe dir sogar ein Zeichen. All das hat er Mose versprochen. Gott hat also alles im Griff. Und jetzt ist die Frage, glaubst du daran, dass er in deinem Leben auch alles im Griff hat? auch in deinem, in meinem Leben. Auch wenn wir das nicht glauben, er hat es im Griff, der Herr. Mose hatte in diesem Gespräch aus 2. Mose 3 richtig Ehrfurcht vor Gott. Das bedeutet nicht im klassischen Sinne Angst oder Panik haben, ganz bestimmt nicht. Es zeigt vielmehr hier mir an der Stelle Gottes Größe, die er anerkennt. Er ist sich seiner Stellung bewusst, der Mose. Jemand, der vor Angst zittern würde, der stellt nicht so eine Frage, so wie Mose das tut. Hier in 2. Mose 3, Vers 11. Guck mal rein. 2. Mose 3, Vers 11. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen soll und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Wenn jemand Angst hätte, dann hätte er nicht die Frage gestellt. Gott verlangt alles von Mose und genauso tut er das bei dir und bei mir auch. Unsere Lebensreise als Christen steht unter dem Motto, gib dich von Kopf bis Fuß, ganz. Können wir das auch von uns sagen? Wir singen oft so gerne Lieder, wo wir so ganz Hingabe, ja? Alles will ich Jesu weihen. Und dann singen wir mit Inbrunst und? Wer tut's? Gott fordert Mose auf zur Ganzhingabe. 2. Mose 3, Vers 10. Guck mal rein. So gehe du nun teilweise hin. Steht das bei dir? Geh du teilweise hin? Geh du zu 30% hin? Hast du schon mal einen 30% Christen gesehen? Ja, leider. Die gibt's leider genug. Wir sollen 100% Christen sein. Alles hingeben. Die Reaktion der Menschen ist heute genau noch so ähnlich wie bei Mose. Ja, wer bin ich denn? Ich soll zum Pharao? Ich habe das jetzt gerade vor ein paar Tagen, letzte Woche, war ich unterwegs, hatte Wochenendbibelschule oben in der Nähe bei Bremen. Dann bin ich in einer Gemeinde dort gewesen, da ist ein junges Mädchen, die habe ich schon seit mehr als 2 Jahren. Immer wenn ich dort in diese Gemeinde komme, dann spreche ich sie wieder an. Da sage ich, was machst du jetzt? Ja, Ausbildung fertig, alles drum und dran. Und sie hat ein hingegebenes Herz für Jesus. Und dann habe ich gesagt, wann kommst du zur Bibelschule? Ja, ich weiß nicht. Ich habe das noch nicht so gehört. So von, da sage ich, wieso? Spreche ich undeutlich? Ja, der Herr hat mir das noch nicht gezeigt. Da sage ich, ich habe ihr das jetzt gesagt, ich komme jetzt das dritte Jahr. Ich sage dir jetzt zum dritten Mal sehr intensiv, dass du auf die Bibelschule kommen solltest. Weil was hindert dich es, auf die Bibelschule zu kommen? Hast du kein Geld dafür? Nee, ich habe genügend Geld. Hast du Zeit? Ja, habe ich. Bist du verheiratet? Hast du irgendwelche Verpflichtungen? Nein. Möchtest du dem Herrn ganz dienen? Ja. Und warum kommst du nicht? Ja, da sage ich, okay. Es gibt so eine Begebenheit in der Bibel. Da hat jemand dafür gebetet, dass Steine vom Himmel fallen. Müssen wir jetzt dafür beten, dass Steine vom Himmel fallen, wo Breckerfeld draufsteht, oder was? Dass du einen auf den Schädel kriegst, wo Breckerfeld draufsteht? Was brauchst du noch? Was brauchst du noch, lieber Bruder, lieber Schwester, um angeregt zu werden, auf den Traktateinsatz mitzugehen? Wenn hier von der Gemeinde Traktate verteilt werden? Wenn Büchertischdienst ist. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass dich doch rufen. Wir stecken so oft in Sachen, genauso wie mit Traktatdiensten und allem anderen. Mensch, Leute, kommt doch. Es ist letzte Zeit. Ich bitte dich, tu's. Wie reagierte Mose darauf? Wie hat Mose darauf reagiert? Nicht wie wir jetzt gerade reagiert haben. Mose hat ganz anders reagiert. Guck mal, Kapitel 3, Vers 13 und Vers 14. Guck mal, wie der reagiert hat. Guck mal rein. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich gesandt. Mose lebte sein Leben mit der Ganzhingabe. Und da ist die Frage, wo leben wir unser Leben für den Herrn mit der Ganzhingabe? Hans-Jörg Wieler hat das vorhin gesagt. Billy Graham ist in der letzten Woche heimgegangen. Er ist nach Hause gegangen, mit 99 Jahren. Dieser Mann hat Ganzhingabe gelebt in seinem Leben. Er hat bis zum Schluss das Wort Gottes verkündigt. Und er war ein einfacher Diener Gottes. Er hat nicht irgendwo groß... Hast du irgendwo mal was gehört von einem Geldskandal, Sexskandal oder irgendetwas von Billy Graham? Nein. Die Bibel sagt, das war sein Wahlspruch. Und den hat er bis zum Schluss gelebt. Und ich bin davon überzeugt, als er letzte Woche seine Augen zugemacht hat und dort oben angekommen ist, da sind Millionen gewesen, die auf ihn gezeigt haben und gesagt haben, weil er mir das Wort von Jesus gesagt haben, deswegen bin ich hier. Wie viele werden auf dich zeigen und auf mich? Ich frage dich das. Er führte mit Gottes Hilfe damals, der Mose, das Volk aus Ägypten heraus. Im Hebräerbrief finden wir eine Bestätigung. Schlag mal auf Hebräer 3, Vers 5. Hebräer 3, Vers 5. Hebräer 3, Vers 5. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Gottes Reaktion bei Mose war, ich will mit dir sein. Ich werde dich mit einem Zeichen versehen. Genau wie du und ich mit einem Zeichen versehen worden sind. Guck hier, das ist unser Zeichen. Wir nennen uns Christen. Und wir haben dieses Zeichen. Und daran sollten wir keinen Millimeter abrücken. Ganzhingabe. Aber nicht nur Papa Mosche ist uns ein Vorbild gewesen, sondern auch das ganze Volk Israel. Im Kapitel 19, und das ist der dritte Punkt, Kapitel 19 sehen wir die besondere Hingabe des Volkes Israel. Schlag mal auf Kapitel 19. Und das ist das dritte. Sei alle Zeit bereit. Die Bereitschaft des Volkes, dem Herrn zu dienen, ist einfach nur überwältigend. 2. Mose 19, ab Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen solltest. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihnen geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Ich finde das überwältigend. Alle waren sich einig. In Vers 8 hier, da sind so viele Absolutheitsworte enthalten, da wird einem ganz schwindelig. Wenn du guckst hier, da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Sie wollten dem Herrn von ganzem Herzen gehorchen und dienen und nicht, weil sie gezwungen wurden, sondern weil es freiwillig aus ihrem Herzen kam. Sagen unsere Gemeinden, wo wir sind, auch alle, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun? Ich glaube, wir wissen alle, dass das nur in den allerwenigsten Fällen tatsächlich stimmt. Wir wollen ja dienen. Ja, aber wo, muss das wirklich jeder sein? Ich höre dann oft so, muss denn wirklich jeder auf die Bibelschule? Da sage ich, nee, reicht ja, wenn du kommst. Muss denn jeder Traktate verteilen? Nee, aber dann fang du doch endlich mal an. Wir wollen ja gehorsam sein, aber was machen wir, wenn es uns nicht passt? Und gehorsam sein, heißt das etwa auch den Ältesten der Gemeinde sich unterzuordnen? Das kann es doch nicht sein, oder? Doch. Wir wollen ja Gottes Wort verkündigen, aber die kontroversen Themen, die sollten wir doch bitte rauslassen, so, die so strittig sind, die lassen wir lieber raus. Wir wollen ja alle Zeit bereit sein, für den Herrn zu dienen, aber bitte möglichst viel Freizeit und Freiraum noch haben. Wir wollen mehr beten und vertrauen, Herr, das weißt du doch. Doch in den entscheidenden Momenten schweigen wir oder haben tiefste Zweifel. Wir wollen ja alleine Jesus Christus im Mittelpunkt haben. Und doch gehen wir unzählige Kompromisse ein. Diese Worte sollen uns nicht deprimieren oder demotivieren, sondern sie sollen uns motivieren. Eine gesunde und hingegebene Gemeinde beginnt wo? Bei jedem Einzelnen, bei dir und bei mir. Mit der Beziehung, die wir zu Jesus Christus und zu seinem Wort haben, da fängt's mit an. Unsere Ganzhingabe ist gefragt. Corrie ten Boom hat es einmal gesagt, bei völliger Hingabe sind wir wie einer, der auf der Rolltreppe steht. Entspannt an Jesu Seite geht es immer höher hinauf. Das ist Ganzhingabe. Schlag mal auf Römer 12, Vers 1. Das ist die vorletzte Bibelstelle. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Lasst uns gemeinsam in dieser Woche, in diesem nächsten Monat, in diesem Jahr, in unseren Gemeinden, in unseren Ehen und Familien ein Vorbild sein für ihn. Und da muss ich hier anfangen. Da, an meiner Nase. Auch wenn wir vielleicht alleine dastehen, wenn du alleine vielleicht dastehst in deinem Umfeld, dann hab doch die Bereitschaft, trotzdem jederzeit Jesus Christus zu bekennen und 100% dich zu seinem Wort zu stellen, ohne irgendetwas rückhaltlos für ihn da zu sein. Wenn er ruft, sei bereit zu gehen, egal wo er dich hinsendet. Und jetzt bitte ich dich, wenn er dich ruft, dann sag nicht aus Spontanität, jo, jetzt bin ich irgendwo so, oh, jetzt haben meine Gefühle irgendwo, meine Endorphine sind da mit mir segeln gegangen. Hallo, sag nicht aus Spontanität jetzt, ja, hier bin ich, Herr. Sondern gib eine Entscheidung und ein Ja dazu. Dieses Jahr muss tragfähig sein, nächsten Monat, nächstes Jahr. Bis du die Augen zumachst. Ich wünschte allen Gemeinden auf dieser Welt diese Hingabe, wie sie das Volk Israel hatte hier in 2. Mose 19. Sie sagten aus vollem Herzen, ich bin bereit. Für dich und mich gilt, letzte Bibelstelle, Lukas 12, Vers 40. Lukas 12, Vers 40. Lukas 12, Vers 40. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Gottes Wort fordert uns heute Morgen heftigst heraus. Denn in mindestens einem dieser drei Punkte, die ich heute Morgen genannt habe, ist jeder von uns heute hier angesprochen worden. Das zweite Buch Mose, das Buch Exodus, ist herausfordernd. Damals für das Volk Israel live und für uns heute auch noch. Das zweite Buch Mose zeigt uns sehr deutlich, welche Schritte auf unserer Glaubensreise am besten sind. Gibst du alles auf deiner Glaubensreise mit dem Herrn? Wenn ja, dann hab Feuer, ohne auszubrennen. Der Herr möchte nicht, dass wir unter selbstgemachtem Engagement zusammenbrechen. Dann gib dich von Kopf bis Fuß hin. Nimm Gottes Wort ganz persönlich für dich und sei allezeit bereit, das zu tun, was der Herr dir durch sein Wort, die Bibel, sagt. Die Frage ist, ob wir heute Morgen darauf reagieren oder ob wir es ignorieren. Die Entscheidung liegt bei jedem heute Morgen von uns selber. Die Frage ist, was du jetzt sagst. Und dazu möge der Herr dir viel Weisheit und Gnade schenken. Amen.